Content Kompass. Sponsoring ist nicht alles, aber ohne Sponsoring ist alles nichts. Und deswegen ist Sponsor dieser Sendung die Agentur Kresse und Discher. Kresse und Discher Content Marketing arbeitet mit der Mission, Kommunikation muss Nutzen schaffen. Und Geschäftsführer von Kresse und Discher, Stefan Thiersch, sagt: Wir wollen, dass diese Denkweise fundiert und verbreitet wird. Das schafft im Moment keiner so gut wie Olaf und Gidon. Deshalb unterstützen wir den Content Kompass. Wer ist Kresse und Discher? Kresse und Discher ist eine Agentur für Content Marketing, Social Media und Corporate Publishing. Mit über 50 Kollegen an den Standorten Offenburg und Eschborn bei Frankfurt kümmern wir uns seit 30 Jahren vor allem um Kunden im B2C-Bereich. Macht weiter so, Stefan. Danke fürs Sponsoring und jetzt geht's weiter mit der Show.
Content Kompass.
Wir sprechen heute über Contentplanung mit SERP-Analysen. Also das heißt, wir schauen uns die Google-Suchergebnisse an und planen anhand der Ergebnisse, was wir für uns oder unseren Kunden an Content produzieren wollen. Und da glaube ich, dass wieder der Olaf ganz besonders viel erzählen wird. Und ich werde blöde Fragen stellen, wie immer. Olaf, hello.
Hallo Gidon, willkommen in 2021.
Du bist in der Realität angekommen aus deinem portugiesischen Paradies zurück in Hannover.
Im regnerischen, verschneiten Schneematsch Hannover, ja.
Ja, und ich meine, wir nehmen jetzt ein bisschen später auf als geplant, aber du hast ja eigentlich noch ganz viel zu erzählen über deine Odyssee, wie du wieder nach Deutschland gekommen bist, oder? Das war ein bisschen aufregend.
Ja, das war ein bisschen aufregend. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer so richtig interessiert, aber es ist schwierig mit einem Auto, was nicht voll funktionsfähig ist, von Portugal nach Deutschland zurückzufahren, ja.
Und an den Grenzkontrollen vorbeizuschleichen nachts. Unerkannt.
Das ohne war noch, Licht. Ich muss dazu sagen, nicht, dass da irgendwie ein Shitstorm aufkommt. Ich bin noch vor dem Lockdown zurückgefahren in Deutschland. So, ne?
Genau. Genau, aber es war trotzdem schwer, hast du erzählt. Du musstest irgendwie eine Beleg von deiner Agentur.
Ja, wollte keiner sehen. Ich habe einen Beleg von der Agentur dabei gehabt, aber wollte keiner sehen.
Ah, okay. Lasst mich durch, ich bin Marketer.
So ungefähr.
Wäre ein geiles Motto-Shirt. Machen wir ein Content-Kompass-T-Shirt. Lass mich durch, ich bin Content-Marketer. Ich weiß nicht, wie es bei unseren Zuschauern ist. Ich finde die Idee geil. Ich habe das noch nie so strukturiert gemacht. Wollen wir eigentlich Links? Hast du Links dabei?
Nee, außer ich habe einen Blogbeitrag zu den SERP-Analysen geschrieben in meinem Premium-Bereich. Das können wir gerne verlinken.
Ah, verlinken wir den. Ja, sehr gut. Genau. Ich habe keine Links. Ich habe mir wieder so Gedanken gemacht. Aber das sind also so, wie ich arbeiten will dieses Jahr. Habe ich dir vorhin schon kurz erzählt. Ich will weniger springen, zwischen Aufgaben hin und her springen. Das ist kein Link, aber das ist sowas, was ich mir als Entree, als Thema überlegt habe und vielleicht als Anregung für manche da draußen, die abends heimkommen und sagen, oh Gott, ich bin fertig. Ich weiß, das kann nicht jeder, aber ich probiere das gerade für mich einzuhalten, dass ich irgendwie, ich schreibe einen Blogbeitrag für meine Seite und dann werde ich mich noch um irgendein Agenturthema kümmern. Auf der Seite geht es ums Wortliga-Tool und dann schaue ich, dass ich alle Tool-Sachen vormittags mache und alle Agentursachen nachmittags, damit ich im Kopf nicht so hin und her springen muss. Und das hilft mir total ich spare mir dabei Energie, habe ich das Gefühl.
Wenn du das kannst, weil du wenig Mitarbeiter bist, dann geht das. Ich kann das leider nicht. Bei mir ist mein Kalender zu 80% fremdbestimmt und ich muss immer zwischen den Projekten, weil ich habe Qualitätsmanagement, ich muss Abgaben kontrollieren hinsichtlich Qualität. Ich habe immer wieder mit anderen Mitarbeitern zu tun. Wir sind ja auch inzwischen knapp 40 Leute. Ich habe mit Kundenprojekten verschiedenster Art zu tun, weil ich ja den Fachbereich leite. Also ich wünschte mir das auch teilweise. Ich muss halt dieses stetige Switchen und sich wieder neu reindenken in den Kollegen und in die Kundenprojekte und so. Es ist schon anstrengend.
Das frisst so viel Energie. Vielleicht kommst du damit auch besser zurecht als ich. Ich weiß es nicht. Aber für mich ist das, ich gehe jedes Thema so mit Leidenschaft an und denke mich dann so tief rein und bin dann so sehr energisch da drin, dann wenn ich da drin bin in dem Thema. Und wenn ich dasselbe dann eine halbe Stunde später einfach mit einem anderen Topic machen soll. Das, ich habe gemerkt, dass...
Du bist halt wie so in so einem Tunnel drin irgendwann und aus diesem Tunnel wieder rauskommen, da brauchst du so viel Energie, um in einen anderen Tunnel reinzukommen.
Ja. Genau.
Ich kenn das wohl, ja.
Ja. Ja, genau. Also vielleicht schafft es ja der ein oder andere, der uns zuhört, es für sich anders zu strukturieren. Ich finde es, also, aber dann, dafür muss man, stimmt schon, wenn du fremdbestimmt bist, stark mit vielen Mitarbeitern, dann ist es schwer, vor allem dann hast du ja auch noch Personalthemen da.
Ja.
Das sind dann ganz andere Sachen.
Ja, ja. Ja. Es ist immer wieder, aber auf der anderen Seite ist es immer wieder spannend. Ne? Es passieren immer wieder neue Sachen, die man vielleicht am Anfang des Tages nicht gedacht hat.
Ja, ja. Ja, vielleicht wird es dann bei dir helfen, dass du irgendwie von vornherein dir weniger vornimmst oder so. Ich weiß es nicht. So, ich habe auch mal dieses gehört, man soll irgendwie sich maximal 60-70% auslasten, weil der Rest für Fehler und Pausen da
ist. Also ich habe ungefähr 20% Blocker, insbesondere der wichtigste Blocker, den ich mir gesetzt habe letztes Jahr, war Sport.
Ja.
Weil diese Zeiten sind normalerweise, wenn ich die offen lasse, dann schieben mir die Kollegen morgens um 9 Termin rein und dann kann ich es mit dem Laufen vergessen. Und deswegen habe ich zweimal in der Woche, unter der Woche, einen Blocker, festen Blocker, 1,5 Stunden Sport, den ich auch nicht hergebe.
Sehr gut. Gehst du vormittags laufen vor der Arbeit?
Inzwischen gehe ich vormittags laufen. Früher habe ich immer gesagt, ich bin kein Morgenläufer. Habe ich früher mal gedacht, aber Morgenlaufen hat einen großen Vorteil. Man startet mit einem anderen Mindset und mit anderen Frische in den Tag rein. Ne?
Ja, voll.
Ist jetzt im Winter ein bisschen unangenehm, morgens um 8 im Halbdunkeln loszulaufen, aber geht.
Kann ich voll, ja, es ist hart, kann ich aber voll bestätigen. Ich habe das eine Zeit lang so richtig militant gemacht. Ich habe erst um 11 Uhr angefangen zu arbeiten, weil ich davor Sport gemacht habe. Es ging gar nicht anders. Das war meine, das ist schon jetzt zum Glück schon 5 Jahre her, das war meine Burnout-Zeit. Ich konnte nicht anfangen zu arbeiten, ohne die Energie erstmal rauszulassen. Krass. Und
vielleicht war das auch mit für den Burnout beteiligt, weil du da ein bisschen zu viel gemacht hast. Zu
viel Sport gemacht. Nee, es war ja andersrum. Ich habe mit dem Sport habe ich mich gedanklich runtergebracht. Dann bin ich entspannter, ausgelassener, ausgelastet, so positiv, im Balance in den Tag gestartet. Und dann konnte ich mich ein paar Stunden richtig in Themen reinbeißen und multitasken und dann war ich wieder brei im Kopf.
Also ich bezeichne das immer so, weil wir arbeiten ja alle ganz viel mit dem Kopf und Sport bringt die Balance, so lastest du deinen Körper auch aus, sonst bist du nur immer ständig kopfüberlastet.
Ja.
Und dann hast du eine schlechte Balance, weil dein Körper noch voll on fire, völlig unausgelastet ist und dein Kopf ist völlig überlastet. Ja. Und durch diesen Sport bringt man das wieder in die Balance, so erkläre ich mir das so ein bisschen.
Ja, und Laufen ist echt einer der besten, Selbsthilfen, auch für den Kopf,
wie
du auch machst, das bringt einen runter.
Meditation ist für mich Meditationsersatz. Mhm.
Es ist, ja, genau. Und dann gibt's natürlich nochmal die, wo jeder was finden kann für sich, glaube ich. Also ich mache ja seit einem Jahr Kampfsport tatsächlich. Und das hat halt ganz viel mit Konzentration zu tun. Also ich
sonst kriegst du halt auf die Fresse, ne?
Das kriegst du, genau. Und das letzte Training war mit Stöcken. Also wir mussten lernen, Stockangriff aufzunehmen. Und wenn du da was falsch machst, dann kriegst du halt irgendwie auf die Hand oder Gesicht und da muss jemand nicht doll zuhauen, dass es ganz schlimm wehtut. Das heißt, ich Konzentrationskrüppel bin dann 2 Stunden lang gezwungen, mich zu konzentrieren. Und das ist super gut. Also nicht jeder muss Kampfsport machen, aber mir hilft das total. Also
Ja, ich glaube, dass es Kampfsport macht sehr achtsam auf jeden Fall.
Ja. Und auch für so Leute, die so ganz stark im Kopf sind wie wir, es gibt einfach eine unglaubliche Verbindung zum Körper. Also danach merke ich immer so, also ich habe immer zu einer Freundin gesagt, die mich abgeholt hat nach dem Training, so, boah, bei dem Sport merkst du, dass du einen Körper hast. Das ist so aus wie rausgesprudelt. Weil oft vergisst man seinen Körper, finde ich. Man ist so ein Bildschirm, Kopf unterwegs.
Ja. Gut, soweit. Man merkt, Guido und ich haben schon länger nicht mehr gesprochen. Ich glaube, wir sollten mal zum Hauptthema kommen.
Kommen wir zum Hauptthema SERP-Analysen. Ich habe mich jetzt gleich an einen meiner erfolgreichsten Artikel meines Lebens erinnert. Das war für Suchkraft. Das war unser Local-SEO-Projekt. Suchkraft.com gibt es nicht mehr. Da habe ich mir einfach mal angeschaut, so Firmen Google Maps eintragen, was andere gemacht haben. Und dann habe ich mich halt davon inspirieren lassen. Habe gesagt, okay, dann habe ich mir ein Beispiel rausgesucht und habe die Idee geklaut, auch so wie die das aufgebaut haben. Und habe gesagt, das mache ich jetzt noch besser. Dann habe ich das meiner Meinung nach noch besser gemacht. Mhm. Auch so auf mehrere Seiten aufgeteilt und mega viel Aufwand reingesteckt. Und ich glaube, da habe ich sozusagen aus Versehen schon das gemacht, was du heute hier empfehlen wirst. Aber ich habe sozusagen eher aus so ein, wie so ein Journalist gemacht, meine Recherche, okay, was gibt's denn da draußen und wie kann ich das inhaltlich noch weiterentwickeln oder was finde ich dazu? Ja, also das ist das, was ich berichten kann, was sehr gut funktioniert hat. Was rankt auf Seite 1? Und dann frage ich mich, mache ich heute auch immer noch manchmal, wie kann ich das, was ich auf Seite 1 finde, was mir gut gefällt, noch besser machen.
Aber das Spannende ist ja, es ist ja kein reines SEO-Thema. Ne? Viele Leute denken auch, SERP-Analyse, kommen die wieder mit ihrem SEO-Krams um die Ecke. Nee, ja. Google ist inzwischen sehr gut da drin, zu erkennen, was jemand möchte, wenn er etwas in den Suchschlitz eingibt. Was möchte er für Inhalte sehen? Was hat er gerade vor?
Ja, auch. Genau.
Wo befindet er sich in der Customer Journey? Was will er, was für einen Inhalt will er präsentiert bekommen? Weil das ist extremst wichtig für Google, dadurch die Nutzererfahrung, die man mit dem SERPs, also mit der Suchmaschine hochgehalten wird.
Übrigens, mein Fachchinesisch-Sensor ist gerade angesprungen. SERP, für alle, die es vielleicht nicht wissen, Search Engine Relation, Search Engine Results Page.
Page, genau. Ja. Und insbesondere ist da wichtig die erste Google-Seite, ne? Weil das ist der Sweet Spot bei Google und da gehen über 90% der Klicks halt drauf, die bei Google getätigt werden. Auf Seite 2 passiert nicht mehr viel und auf Seite 3 eh nicht.
Es ist so krass, das jetzt passt gar nicht hier rein, aber wo du es gerade erwähnst, wie viel Unterschied es macht, ob du auf Platz 2 oder 1 stehst, immer noch.
Das ist so ein krasser Unterschied. Ja. Es sei denn, das Snippet von Platz 1 ist scheiße, ne? Und dann wäre das wieder ein anderes Thema, ne?
Ja. Wir merken es von einem Kooperationspartner, wir kriegen von dem Traffic, und der steht zu diesem Keyword auf Platz 1 und wir auf 2. Das ist brutal.
Musst du an eurem Snippet nochmal arbeiten, vielleicht.
Ja.
Und vielleicht nochmal Snippet ein bisschen besser machen, dass ihr noch mehr Klicks abbekommt. So, das ist halt auch so eine wichtige. Also Snippet-Optimierung ist ja sehr gut geeignet dafür, aus den bestehenden Rankings noch mehr rauszuholen. Ne? Das ist halt, das ist halt extrem wichtig, aber es ist auch wieder ein anderes Thema. Also die SERP-Analyse ist halt für uns, weil es ist halt so entscheidend oder so wichtig, weil auch nicht nur aus SEO-Sicht, weil die erste so Google-Suchergebnisseite sagt dir halt so viel. Sie sagt dir unter anderem, was für eine Art von Content möchte jemand wissen. Und da geht es über diese klassischen Suchintentionen, die man ja kennt. Informational, Transactional, Commercial. Da geht das hinaus. Oder Brand oder Navigational. Da geht es hinaus, weil auch da gibt es noch Zwischendimensionen in diesen einzelnen klassischen Suchintentionen.
Also diese drei Kategorien sind informational, informativ, jemand will was wissen. Transactional ist, jemand will
etwas kaufen oder etwas downloaden, meinetwegen. Ja.
Und commercial ist reines Kaufinteresse.
Genau, commercial ist transactional/commercial, das wird zusammengefasst so ein bisschen. Ne? Hm? Und navigational ist halt, jemand will auf eine bestimmte Unterseite, jetzt meinetwegen Zalando Schuhe ist ein typischer navigational Begriff und nur Zalando wäre der Brandbegriff halt. Ne?
Ja.
Und dann gibt's informational und es ist aber zu grob. Diese klassischen Suchintentionen sind für uns Content-Verantwortliche etwas zu grob, weil dort kann ich noch nicht weil ich weiß jetzt, okay, da will jemand jetzt informational Content haben bei diesem Suchbegriff, heißt das, oder bei dem Thema, heißt das noch lange nicht. Daraus kann ich relativ wenig ableiten, was für eine Art von Content ich produzieren muss, weil es ist sehr unspezifisch informational.
Hm? Ja, das kann ja alles sein.
Das kann alles sein.
Ja. Ne? Und vor allem, ich habe dann irgendwie ein Glossar zum Thema, dann habe ich einen Blog. Und dann gibt es ja sozusagen ganz unterschiedliche Zielgruppen dann auch auf der Seite 1. Die eine Zielgruppe ist total blöd im Thema, noch gar nicht Einsteiger und will erstmal wissen, was ist denn ein Bügeleisen. Genau. Der andere will wissen, okay, wie bügele ich meine Hemden?
Genau, exakt. Also im Endeffekt und so ähnlich habe ich diese Micro-Intents auch aufgeteilt. Ich habe da auch meinen Suchintentionsartikel ab, abgedatet mit diesen Micro-Intentions. Es gibt auch, habe ja angemerkt, schon einen Blogbeitrag zum Thema SERP-Analysen und auch dieses, ist beides allerdings Premium, tut mir leid, ihr müsst jetzt einfach mal in eure Tasche greifen. kostet aktuell, ich werde es bald wieder erhöhen, weil wieder ein neuer Beitrag in der Pipeline steht, also greift wenn noch schnell zu. Also es geht, ich habe die Information-Suchintention nochmal untergliedert in Definition, Expansional, Befähigung, Aggregation, Schrägstrich, Überblick. Genau, in die vier Micro-Intents habe ich das nochmal. Und Definition ist genau das, was du gerade gesagt hast. Absolut Einsteiger, was ist etwas? Definitorische Antworten, Wikipedia-Beiträge ranken da oft, Glossare, Lexikas, also wo grundsätzlich erstmal die Was-ist-Frage beantwortet wird. Oder welche Bedeutung eventuell auch etwas hat, um erstmal auch für mich einordnen zu können, was ist das überhaupt? Und will ich mich damit tiefer beschäftigen? Und wenn ich dann weiter bin, mit, dass ich mich tiefer in etwas einarbeiten möchte, Und Google merkt das, oder man sieht auf der Definition, müssen nicht lang sein. Ne? Wir haben teilweise, Wikipedia-Artikel sind nicht immer ellenlang so, also da sind ein paar hundert Wörter mehr nicht. Da reden wir nicht von diesen holistischen Landingpages aller 5000 Wörter, um das mal wieder reinzubringen, sondern da ranken teilweise auch für so ein Search-Intent halt auch kürzere mit ein paar hundert Wörtern Beiträge. Ja. Aber dann gibt es halt auch noch den Expansional Content, und da sind wir bei diesen holistischen Landingpages oder auch Pillar Pages, wo jemand in die Tiefe gehen will. Also er will wirklich ein Thema vollumfassend erforschen halt im Endeffekt. Ne? Dann haben wir dieses Thema Befähigung, das sind typisch How-Tos, du hast es gesagt, wie bügelt man meine Hemden, also die Wie-Ist-Frage, wie funktioniert etwas, wie mache ich etwas? Ne? Das ist so Befähigungskontent. Und dann gibt's noch so einen Aggregation-Überblick-Content, und da sind so Listicles oder die 10 besten Tipps, die 15 besten Blogs. Das ist so Orientierungs- oder Überblicks-Content. Ich möchte mir erstmal einen Überblick verschaffen und möchte aber auch nicht 5000 Wörter lesen.
Ja.
Kurz und knapp in der Liste haben, will das schnell in der Tabelle vielleicht etc., will halt einen schnellen Überblick bekommen.
Okay, also es lohnt sich, mein Thema, zu dem ich über Google Besucher haben will, oder vielleicht auch einfach...
Einfach um zu wissen, was denn genau. Menschen bei dem Thema haben wollen, konsumieren wollen.
Es geht ja gar nicht nur darum, bei Google damit jetzt zu erscheinen, sich da irgendwie reinzumuggeln mit seinem Content, sondern es ist ja eigentlich eine Art Marktforschung, die man da...
Ja, es ist eine Inspirationsquelle und Marktforschung dank Google, weil Google so gut darin ist, rauszufinden, was Menschen wollen.
Super.
Bediene ich mich da. Ne? Das sind so die Informational Micro-Intents. Und dann habe ich noch die Transactional Micro-Intents gebildet. Da sind es nur drei. Und das ist Vergleich, Orientierung, Kategorie, Auswahl und Leistung, Produkt. Also du hast Vergleich, Orientierung, da geht es halt im Endeffekt darum, Ranked Listicles, also wo eine gewisse Bewertung schon drin ist in der Übersicht, die besten SEO-Tools. Und die 10 besten SEO-Tools am besten noch in Reihenfolge gebracht, nach dem wirklich besten. Also nicht nur eine objektive Übersicht, sondern auch mit einer Bewertung drin.
Ja.
Stiftung Warentest, Tests, und wo eine gewisse Reihenfolge reingebracht wird, mit Sternebewertung etc., irgendwie sowas, dass ich zu dem Überblick, den ich mir vielleicht vorher schon gemacht habe, noch eine bessere Orientierung kriege. Was sind die besten Titel? Und aus diesen 15 Möglichkeiten will ich nur die 3 besten raussuchen. Und die dann meinetwegen da dann genauer rein recherchieren und mich dann mich über deren Kategorieseiten, wo wir eine Auswahl im Endeffekt zu treffen, um dann darüber zum Leistung und Produkt zu kommen. Also Leistung, Produkt, Produktdetailseiten, Kategorie, sind Kategorie-Shop-Seiten meinetwegen, und Vergleichorientierung können halt auch objektive Portale sein, die so im Vorfeld eines Kaufs halt so zur Recherche genutzt werden, wo man schon auf dem Weg ist, eigentlich etwas zu kaufen.
Da sind wir wieder voll in der... Du kannst eigentlich in dem Schaubild der Customer Journey,
absolut,
Kundenreise, wirklich die verschiedenen Suchergebnisseiten mal zeigen.
Ja.
Okay, das passiert an dem Punkt der Google-Recherche.
Ja.
Oder der Kundenreise ist der auf Google. Also er muss ja nicht in jedem Punkt der Kundenreise auf Google sein, aber sagen wir mal, auf 3, 4 Punkten ist er googelt da wieder.
Ist schon spannend. Du siehst an der ersten Google-Seite auch, wie die Mischung ist. Wo befinden sich Menschen, die diesen Begriff gerade bei Google eingeben? Befinden sich eher in der Awareness-Phase und sind eher auf der Suche nach Definitions-Content oder nach Expansional-Content oder nach Befähigungs-Content? Oder sind sie schon weiter und in Richtung Preference, Consideration, Preference-Phase und gehen sie schon auf Testseiten? Wollen sie Testseiten besuchen? Wollen sie Shop-Kategorie-Seiten sehen, Leistungsübersichten sehen, etc. von bestimmten Anbietern? Ja. Und das ist halt so ein wichtiger Aspekt von SERP-Analysen.
Ja. Ja. Was ja auch zu den SERPs gehört, ist Google Suggest. Also ich gebe Bügeleisen ein und dann zeigt es mir eher an, was andere Leute googeln.
Ja.
Und das war für mich 2010, 11 so ein totaler Augenöffner. Da habe ich nämlich in der SEO-Agentur ein Praktikum gemacht und wir haben eigentlich fast nur mit dem Keyword-Planner gearbeitet. Also damals noch Keyword-Tool?
Keyword-Tool.
Google Keyword-Tool hieß es,
glaube ich.
Google
Keyword-Tool.
Ja. Schon so lange her. Keyword-Planner. Und ja, vielleicht noch irgendwie so gekaufte Keyword-Tools, aber mit denen habe ich nicht gearbeitet, nur die Agenturleitung. Also war eine kleine Agentur, aber die haben sehr gut gearbeitet. Und dann hat der Kai Spriestersbach, mit dem hatte ich damals super viel zu tun, hat mir gesagt, ja, aber vergiss Google Suggest nicht. Und das war für mich total neu. Klar, da zeigt Google auch nochmal eine Menge Keywords an, die es woanders vielleicht nicht anzeigt, weil es für Google-Anzeigen nicht so relevant ist oder so. Gehört das für dich auch da dazu, zu den SERP-Analysen? Was zeigt Suggest da an? Oder
da benutzen wir in der Regel die Suggest-Tools und machen das nicht über die SERPs. Also,
ja, klar.
Dann nehmen wir halt die Tools. SERP ist ja wirklich eine SERP-Analyse ist ja wirklich eine Feldanalyse aus der Praxis und für gewisse Arbeiten wie sowas gibt es halt Tools, die APIs anzapfen und wo man über die Tools halt geht. Ne? Da gucke ich mir die SERPs halt nicht an. Wo ich mir die SERPs noch angucke, ist halt Medienformate. Ne? Wenn ich sehe, dass Bilder Einblendungen sind oder Videoeinblendungen, dann weiß ich, dass das Videoformat Bild und Video vielleicht ergänzend in meinem Content gar nicht so schlecht ist zu ergänzen. Videos und Bilder zu ergänzen.
Ne? Wenn du Bügeleisen eingibst und du kriegst lauter YouTube-Videos, dann weißt du, okay, offenbar klicken Menschen, die auf Google Bügeleisen.
Genau. Sonst würde Google halt diese Universal Search Einblendungen oder diese vertikalen Indizes da nicht daraus nichts einblenden, so in dem, wenn die Leute das nicht suchen würden. Du kannst auch gucken, oben unter dem Suchschlitz findest du ja auch eine Reihe wo du in diese vertikalen Suchmaschinen oder vertikalen Indizes halt reinspringen kannst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt SEO eingebe, sehe ich da oben, dass da News drin ist, Bilder, Videos, Bücher.
Ja.
Das sagt mir natürlich auch was aus. Und das ist nicht immer gleich. Das ändert sich je Suchanfrage, ändert sich, was da oben für Auswahlformate direkt zu sehen sind. Ne? Das kannst du da auch noch mit reinnehmen. Ne? Und dann, aus den SERPs kannst du halt extrem viel ableiten. So, du musst auch, musst auch schon dir den Content teilweise richtig angucken. Du kannst dann noch weitergehen. Wenn du dann auf die top-rankenden Suchergebnisse gehst, kannst du dir ja auch noch den eigentlichen Inhalt, der dahinter steht, auch noch mal auseinandernehmen. Ne? Und gucken, was die da richtig gut machen, wie du es vorhin gesagt hast. Und das versuchst du halt noch besser zu machen.
Ja, genau. Du kannst ja sogar die Meinung der Autoren dir angucken. Welche Meinungen spiegeln die ersten 10 Ergebnisse wieder? Und daraus das ableiten auch. Also,
dabei habe ich die Erfahrung gemacht, ist es aber gleich ein ganz spannender Tipp für unsere Zuhörer und Zuschauer. Da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man eine kontroverse Meinung einnimmt und damit seinen guten Content noch ergänzt und eine andere Perspektive reinbringt, die der andere noch nicht reingebracht hat, also gar eine komplett andere Meinung, hast du gute Ranking-Chancen. Ja. Weil Google schon auf eine gewisse Diversität achten will und solche Sachen gerne mit dazwischen packt dann so. Also du darfst nicht immer nur kopieren, was andere schon machen, sondern das haben wir ja in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, du musst immer versuchen, dass du nochmal eine Perspektive reinbringst, die so noch keiner hat. Zum Beispiel damals, als ich untersucht habe, wie wichtig PageSpeed für das Ranking ist oder Nutzersignale. Mhm. Diese Dinger, die Beiträge ranken, weil ich eine andere Meinung vertreten habe als alle anderen.
Ja,
Ja. Alle anderen haben sie gesagt, PageSpeed ist ein wichtiger Ranking-Faktor. Ich habe gesagt, ist nicht so wichtig. Ja. Nutzersignale, wichtiger Ranking-Faktor. Ich so, Google sagt was anderes. Mhm. Das ist halt spannend. Und da gibt es auch einen guten Beitrag, gerade ganz frisch im Animals-Blog. Den können wir gerne auch verlinken. Da gehen die genau darauf ein, dass man halt nicht blind in diese Google-SERP-Analyse-Falle tappen soll und das nur alles kopieren sollte, sondern auch darauf achten will, was Neues reinzubringen, was es dort noch nicht gibt.
Sonst erhältst du den Kreislauf aufrecht, den es da gibt, aber schaffst, warum solltest du dann auf die erste Seite oder warum solltest du, auch wenn man mal sagt, die Zielgruppe, die Leute googeln ja viel mehr, als wir denken, ja. Die Leute googeln die ganze Zeit und ab und zu irgendwann nehmen sie dann Kontakt auf oder kaufen was. Und wenn ich einer von vielen bin, ja, also da geht es gar nicht nur um Suchmaschinenoptimierung, sondern wenn ich halt einer von vielen bin, dann falle ich ja auch nicht auf. Also ich würde auch immer gucken, was kann ich mit meiner Erfahrung auch zum Beispiel, das war bei dir ja Erfahrung. So deiner, meiner Erfahrung nach ist es nicht so, dass Google so und so sich verhält. Oder was wollen meine Kunden wissen? Also ich kann ja auch sozusagen die ersten 10 Suchergebnisse analysieren und sagen, okay, solche Inhalte bevorzugen da Menschen, aber meine Kunden stellen mir diese Fragen, dann bringe ich das doch zusammen.
Ja, genau. Und da haben wir schon mal eine gute Sendung zu gemacht, wie man guten Content erstellt. Vielleicht können wir auf die auch nochmal verweisen irgendwie. Ich kann es gar nicht sagen, aus dem letzten Jahr irgendwann. Ja, und das am Schluss sind das halt SERP-Analysen, die wahnsinnig interessant sind, nicht nur für SEOs, sondern auch für Content-Verantwortliche und Content-Marketer.
Ja.
Es ist ein Pool es ist ein geprüfter Marfo-Pool an...
Ja.
Von Google-Algorithmus geprüfter Pool an Inspiration. Ne?
Ja, und je mehr Seiten, je mehr Websites, mal blöd gesagt, es gibt, desto mehr bildet dieser Index von Google tatsächlich ja auch die Realität ab. Welche Inhalte wollen Menschen sehen? Weil klar, am Tag 1 musste Google halt das nehmen, was da ist. Was da war.
Genau.
Muss es immer noch, aber es ist halt so unglaublich viel da.
Da ist halt, und das steht auch diese These steht auch an diesem Animals-Blog.
Ja.
Wenn du nur dem folgst, was Google da auf 1 rankt, da rankt halt nur das, was gerade da ist.
Mhm.
Aber du kannst es ja besser machen.
Ja.
Und vielleicht schaffst du es ja mit einem ganz anderen Beitrag da auch zwischenzukommen, der das gar nicht berücksichtigt, weil es nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringt. Je weniger indexierte Dokumente es gibt, desto schneller kannst du auch mit Crap oder mit Durchschnitt vorne ranken. Je mehr indexierte Ergebnisse bei Google sind, desto schwieriger wird es.
Ja, genau.
Und da ist man vielleicht outstanding. Du musst halt irgendwie schaffen, outstanding zu sein. Und darum geht es halt im Endeffekt. Ja.
Und dann ist für mich nochmal eine Herausforderung, das Wissen über die Zielgruppe oder die Idee, die ich habe von meiner Zielgruppe, damit zusammenzubringen. Weil wir haben die Marfo, die wir auf Google machen, ist eine andere Marktforschung, als wir mit unseren Kunden machen.
Ja.
Und wir müssen dann, weil es bringt nichts, so eine holistische 5-Millionen-Wort-Landingpage zu machen, wenn ich mich an Experten richte, die den ganzen allgemeinen Kram nicht lesen wollen.
Und da sind wir wieder bei der Praxis, ne? Also, wenn du, und da nichts gegen Journalisten jetzt, ne? Aber da hat, glaube ich, ein Content-Marketer in einem Unternehmen immer noch ein Vorteil gegenüber einem Journalisten, weil der Journalist schreibt über viele Themengebiete und arbeitet für einen Verlag vielleicht oder eine Redaktion. Der Content-Marketer arbeitet in seinem Unternehmen und ist direkt an der Zielgruppe dran, im besten Fall. Und das ist außer wir nehmen jetzt CT, wenn wir jetzt mal CT rausnehmen, ne, den guten Herrn, wie heißt er, hieß er noch? Jürgen Rink.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Also eine Ikone des Content-Kompass inzwischen, so oft referenziert.
Ja, müssen wir auch verlinken hier.
Journalisten,
die arbeiten wie Marketer.
Ja, also, die arbeiten wie Marketer, die kümmern sich um ihre Zielgruppe und treffen sich in Fokusgruppen mit denen, das ist halt auch gut. Ja, eigentlich ist das Thema SERP-Analyse, könnten wir an der Stelle eigentlich beenden.
Ja, super. Wir sehen uns demnächst wieder mit dem nächsten Interview. Haben wir wieder einen Gast dabei?
Haben wir mehrere Gäste.
Ja.
Mehrere. Richtig spannende Gäste.
Geile.
Richtig. Es wird gehen um Videos im Content Marketing.
Oh ja. Super, super, ja. Spannendes Ding. Mir laufen auch immer mehr Videoleute über den Weg, die jetzt so sich breiter aufstellen. Also Videoleute finde ich super spannend, weil die denken nochmal ganz anders. Also wir haben vielleicht bald einen neuen Kunden. Das ist eine Agentur, die haben früher nur Videos gemacht und machen halt jetzt breiter, wahrscheinlich auch, weil die Kunden das wollen. Und die denken, die sind halt mega kreativ. Also Video ist spannend, ja. Wir machen ja jetzt auch Video. Also ich finde es ein tolles Format. Wir machen jetzt
auch Video.
Genau. Ja, okay. Dann bewertet uns auf iTunes. Wir freuen uns über eure Bewertungen.
Folgt uns bei Spotify.
Daumen hoch bei YouTube, wenn ihr wollt. Und bleibt uns treu. Aber hört natürlich auch alle anderen coolen Termfrequenz-Podcasts. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Content Kompass.
Es kam ein Brief von dir, doch wahrscheinlich war's kein Brief. Jährlich grüßt das Murmeltier. Wie die Geister, die ich rief, grad wo wieder Winter ist. Sowieso kein Schnee mehr fällt. Verlass auf dich war wie verlassen von der Welt. Einer trägt das ganze Leid, groß geworden, viel gezeigt. Hier in meinem Glashaus schmiss ich alle Scheiben schon früh ein, ganz allein. Meine Päckchen durch die Welt getragen, hier und dahin gefallen, aufgestanden, weitersagen. Saure Äpfel angebissen, bis ich keinen Süßen fand. Hab mich zu oft ertrunken, aufgewacht mit Geisterhand. Das Leben auf und ab, eigentlich doch ganz normal. Früher Schmerz, langes Leid, künstlerisch als wär's gemalt. Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet. Du rufst doch eh nicht an. Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet. Du rufst doch eh nicht an.
7 Jahre sind vergangen, zu Hause, wo die Stille wohnt. Freunde wenig und weg, Bude leer, das Herz ist tot. Hab's weit gebracht, die Scherben für ein Leben lang mitgenommen, meine Hand. Glaube von Gott verdammt, sag mir an was, wenn ich schon an dich nicht glaub. Zu Haus ist da, wo ich weiß nicht, ich zieh glaub aus. Wie so oft, dachte ich, gib kurz Bescheid. Kleines Update zur Vergangenheit.
Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet. Du rufst doch eh nicht an. Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet. Du rufst doch eh nicht an.